Bibelauslegung. Kapitel 15. Die Auferstehung des Herrn ist die Vollendung des Evangeliums aus Wasser und Geist. Die Auferstehung, der vollendete Beweis für das Evangelium aus Wasser und Geist. Wenn man an das vom Apostel Paulus gepredigte Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, wird man dann von allen Sünden errettet und zum Volk Gottes? Ich tue euch aber kund, Brüder, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch stehet, durch welches ihr auch errettet werdet, wenn ihr an dem Worte festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt habt. Denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage, nach den Schriften. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Verse 1 bis 4. Der Kern des vom Apostel Paulus gepredigten Evangeliums ist die Botschaft, dass Gott das Problem der Sünde löst und die Menschen durch Jesus Christus rechtfertigt. Paulus lehrte, dass ein Mensch, der an dieses Evangelium glaubt, die Wegnahme der Sünde empfängt und mit Gott versöhnt wird. Paulus sagt dies in Römer Kapitel 3, Verse 23 bis 24. Denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist. Dieses Wort zeigt, dass, obwohl alle Menschen Sünder sind, sie durch die Gnade Gottes, durch das Erlösungswerk Jesu Christi, Errettung empfangen. Ebenso heißt es in Römer Kapitel 10, Vers 9, dass, wenn du mit deinem Munde Jesum als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Das heißt, durch den Glauben an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist empfängt man die Errettung von der Sünde. Im Neuen Testament ist der Ausdruck Wasser und Geist ein Ausdruck, den Jesus in Johannes Kapitel 3, Vers 5 sprach. Und er wird so verstanden, dass man durch die im Evangelium aus Wasser und Geist vollbrachte Errettung neues Leben gewinnt. Der Kern der Evangeliumsverkündigung des Paulus ist wie folgt. Erstens sind alle Menschen unter der Sünde. Zweitens wurde Jesus Christus von Johannes getauft, bekam die Sünden der Welt auf sich übertragen, empfing das Gericht über die Sünde am Kreuz, ist von den Toten auferstanden und wurde zum Herrn der Errettung. Drittens empfängt ein Mensch, der an dieses Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, die Tilgung der Sünden und wird mit Gott versöhnt. Viertens beginnt ein so erretteter Mensch, als Volk Gottes zu leben. So sagt Paulus in Epheser, Kapitel 2, Vers 8, denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Zusammenfassend lehrt die Bibel, dass ein Mensch, der an das vom Apostel Paulus gepredigte Evangelium glaubt, durch die Gnade Gottes die Auslöschung der Sünden empfängt und zu einem Gott gehörenden Volk wird. Die Errettung ist kein menschliches Verdienst oder Werk, sondern ein Geschenk der Errettung, das durch Gottes Gnade und den Glauben an Christus erlangt wird. Paulus beginnt damit, den Inhalt des Evangeliums sehr sorgfältig und präzise zu wiederholen. Denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach den Schriften. Dies ist nicht einfach die Geschichte eines Mannes, der starb und wieder ins Leben zurückkehrte. Darin sind das alttestamentliche Opfersystem und die vollständige Bedeutung des Wassers als Handauflegung impliziert. Der Ausdruck für unsere Sünden bedeutet, dass, bevor der Tod Jesu eine erlösende Bedeutung haben kann, alle Sünden durch die von Johannes empfangene Taufe auf den Leib Jesu Christi übertragen werden müssen. Die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, bestand darin, dass alle Sünden der Menschheit auf den Leib Jesu übergingen und er empfing das Gericht über die Sünde am Kreuz, um der Retter zu werden. Die Strafe am Kreuz war Gottes Gericht über die Sünde für die durch die Taufe übertragenen Sünden. Die Auferstehung ist Gottes Erklärung, dass das Gericht über diese Sünde vollständig und endgültig abgeschlossen ist, und der Heilige Geist ist derjenige, der uns all dies glauben und bezeugen lässt. Daher beweist und erklärt das von Paulus verkündigte Evangelium aus Wasser und Geist, dass es sich nicht um ein Kreuz handelt, bei dem das Wort der Taufe, die Jesus von Johannes empfing, ausgeschlossen ist, sondern um ein Evangelium, in dem Taufe, Kreuz und Auferstehung als eine Einheit miteinander verbunden sind, die niemals getrennt werden kann. War der Apostel Paulus ein Mensch, der die Pflicht eines Apostels erfüllen konnte, indem er durch Gottes Barmherzigkeit Errettung empfing? Und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen. Am letzten aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir. Denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Versammlung Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Sei ich es nun, seien es jene, also predigen wir, und also habt ihr geglaubt. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Verse 5 bis 11. Wenn man die Aufzeichnungen der Bibel betrachtet, wird deutlich, dass der Apostel Paulus jemand ist, der durch Gottes Barmherzigkeit Errettung von der Sünde empfing und so dazu kam, die Pflicht eines Apostels zu erfüllen. Paulus selbst bekannte ebenfalls mehrfach, dass sein Dienst nicht auf sein eigenes Verdienst oder seine eigene Fähigkeit zurückzuführen war, sondern auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Zunächst spricht Paulus so über seine Vergangenheit. Er war anfangs ein Mensch, der die Gemeinde verfolgte. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 13, bekennt Paulus, der zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben tat. Paulus sagt, dass er, obwohl er ein Mensch war, der sich Gott widersetzte, dadurch verwandelt wurde, dass er Gottes Barmherzigkeit empfing. Ebenso sagt er, dass er das Amt eines Apostels auch durch Gottes Gnade empfangen hat. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Verse 9 bis 10, sagt Paulus dies: Denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Versammlung Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen. Dieses Wort zeigt, dass Paulus anerkennt, sein Apostelamt nicht durch Qualifikation oder Verdienst, sondern durch Gottes Gnade empfangen zu haben. Auch in Römer, Kapitel 1, Vers 5 sagt Paulus, durch welchen wir Gnade und Apostelamt empfangen haben, und betont damit, dass das Amt eines Apostels ein Auftrag ist, der durch Gottes Gnade gegeben wurde. Wenn man das Leben des Paulus betrachtet, zeigen sich zwei wichtige Tatsachen. Erstens ist er jemand, der durch Gottes Barmherzigkeit zu einem auserwählten Evangelisten wurde. Zweitens war er jemand, dem aufgrund der von Gott gegebenen Gnade der Errettung der Auftrag eines Apostels anvertraut wurde. Daher rühmte sich Paulus nicht seines eigenen Dienstes, sondern betonte stets die barmherzige Liebe Gottes. Er bekannte, dass sowohl seine Verwandlung als auch seine Verwendung als Apostel allesamt Werke waren, die von Gott gewirkt wurden. Letztlich ist das Bild von Paulus, das die Bibel zeigt, eindeutig. Paulus war kein Mensch, der durch seine eigene Fähigkeit zum Apostel wurde, sondern ein Mensch, der durch Gottes Barmherzigkeit und Gnade Errettung empfing und durch diese Gnade dazu kam, die Pflicht eines Apostels zu erfüllen. Paulus listet die Zeugen der Auferstehung auf: Kephas, die 12 Jünger, mehr als 500 Brüder, Jakobus, alle Apostel und schließlich sich selbst. Der Zweck dieser Liste ist es nicht, sich außergewöhnlicher persönlicher Erfahrungen zu rühmen. Sie dient dazu, zu beweisen, dass die Auferstehung eine historische Tatsache ist und zu untermauern, dass dieses Ereignis das Fundament der Evangeliumsverkündigung darstellt. Paulus fügt in Bezug auf sich selbst hinzu: Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Daher ist die Auferstehung keine private Erfahrung oder ein religiöser Mythos für nur wenige, sondern ein öffentlich bewiesenes, bestätigtes Evangelium bezüglich der von Gott vollbrachten Errettung. Wenn es keine Auferstehung Jesu Christi gibt, ist dann nicht sein gesamter Dienst zu einem Fehlschlag geworden? Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er aus den Toten auferweckt sei, wie sagen etliche unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt vergeblich, aber auch euer Glaube vergeblich. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir in Bezug auf Gott gezeugt haben, dass er den Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube eitel, ihr seid noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christo entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christum Hoffnung haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Verse 12 bis 19. Gemäß den Lehren der Bibel stellt der Apostel Paulus klar fest, dass, wenn es keine Auferstehung Jesu Christi gäbe, sein Dienst etwas gewesen wäre, das nicht hätte vollendet werden können. Indem er die Wichtigkeit der Auferstehung betonte, erklärte Paulus, dass ohne die Auferstehung das Evangelium selbst nicht bestehen kann. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 14, sagt Paulus dies: Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt vergeblich, aber auch euer Glaube vergeblich. Ebenso sagt er in Vers 17: Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube eitel, ihr seid noch in euren Sünden. Dieses Wort bedeutet, dass die Auferstehung Jesu nicht ein einfaches, wundersames Ereignis ist, sondern der Kern des Evangeliums und ein Ereignis, das die Vollendung der Errettung zeigt. Es bedeutet, dass es nicht einfach mit dem Tod Jesu am Kreuz endete, sondern dass durch die Auferstehung bestätigt wurde, dass der Dienst das von Gott anerkannte Werk der Errettung ist. Die Auferstehung Jesu hat mehrere wichtige Bedeutungen. Erstens wurde bestätigt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Römer Kapitel 1, Vers 4 besagt, dass Jesus durch die Auferstehung von den Toten als Sohn Gottes in Kraft erwiesen wurde. Zweitens ist sie der Beweis dafür, dass Jesus unser Retter wurde, weil er die Sünden der Welt durch die Taufe, die er von Johannes empfing, auf sich übertragen bekam, die Strafe für die Sünde am Kreuz auf sich nahm und von den Toten auferstand. Die Auferstehung zeigt, dass der Tod Jesu keine Niederlage war, sondern dass er der Sieger wurde, der Sünde und Tod überwand. Drittens schenkt sie den Gläubigen neues Leben. Die Auferstehung Jesu wird zur Grundlage der Hoffnung, dass die Gläubigen in der Zukunft ebenfalls neues Leben in Gott erlangen werden. Wenn Paulus daher im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, das Evangelium erklärt, spricht er vom Tod und der Auferstehung Christi gemeinsam. Er fasst den Kern des Evangeliums wie folgt zusammen: Jesus Christus wurde von Johannes getauft, damit die Sünden der Welt auf ihn übertragen wurden, er wurde gekreuzigt und starb am Kreuz, und er stand von den Toten auf, um wieder zu leben und unser Retter zu werden. Letztlich ist die wichtige Wahrheit des Evangeliums, von der die Bibel spricht, diese: Gäbe es die Taufe Jesu, das Kreuz und die Auferstehung von den Toten nicht, so wäre das Evangelium aus Wasser und Geist nicht vollendet worden. Und auch der Glaube, den wir glauben, wäre leer geworden. Weil Jesus jedoch tatsächlich von den Toten auferstanden ist, wurde sein Errettungsdienst kein Fehlschlag, sondern eine Geschichte des vollständigen Sieges und der Errettung. Paulus setzt seine Argumentation mit logischer Strenge fort. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt vergeblich, aber auch euer Glaube vergeblich. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn es keine Auferstehung gibt, bedeutet das, dass das Problem der Sünde nicht gelöst wurde. Wenn man es durch die Linse des Evangeliums aus Wasser und Geist betrachtet, wenn die Sünden der Welt durch die Taufe Jesu auf seinen Leib übertragen wurden und diese Sünde am Kreuz gerichtet wurde, dann ist die Auferstehung Gottes Quittung und Erklärung, dass der Preis für diese Sünde vollständig bezahlt wurde. Wenn es keine Auferstehung gibt, gibt es keine Zurechnung der Sünden der Welt, kein Gericht über die Sünde und keine Vollendung der Errettung. Alles bricht zusammen. Ist der Herr, der Erstling der Auferstehung ist, unser Retter? Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen, denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn gleich wie in dem Adam alle sterben, also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling, Christus, sodann die, welche des Christus sind bei seiner Ankunft, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er weggetan haben, wird alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn er aber sagt, dass alles unterworfen sei, so ist es offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, auf das Gott alles in allem sei. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Verse 20 bis 28. Die Bibel bezeichnet Jesus Christus als den Erstling der Auferstehung und lehrt, dass es eine sehr wichtige Beziehung zwischen ihm und uns gibt. Der Apostel Paulus sagt dies im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Hier ist der Ausdruck Erstling, ein Wort, das von den Früchten der landwirtschaftlichen Erträge in der Zeit des Alten Testaments stammt. Der Erstling bedeutet den Anfang und die Garantie für die gesamte Ernte, die folgen wird. Mit anderen Worten, das Einbringen des Erstlings ist ein Zeichen dafür, dass weitere Früchte danach folgen werden. Wendet man diese Bedeutung an, so ist die Auferstehung Jesu Christi nicht nur das Auferstehungsereignis einer einzigen Person, Jesu Christi, sondern sie wird zu einem Ereignis, das die Auferstehung aller Menschen garantiert, die an ihn glauben. Jesus Christus ist als Erster von den Toten auferstanden, und diejenigen, die zu ihm gehören, werden in der Zukunft ebenfalls an dieser Auferstehung teilhaben. Paulus erklärt diese Beziehung dann im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Verse 22 bis 23 deutlicher. Denn gleich wie in dem Adam alle sterben, also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden, ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling, Christus, sodann die, welche des Christus sind bei seiner Ankunft. Dieses Wort zeigt zwei wichtige Tatsachen. Erstens ist Jesus Christus derjenige, der Anfang der Auferstehung wird. Seine Auferstehung weist darauf hin, dass die Geschichte von Gottes neuem Leben begonnen hat. Zweitens werden die Menschen, die zu Jesus Christus gehören, an dieser Auferstehung teilhaben. Die Auferstehung Jesu Christi ist ein Ereignis, das mit der Zukunft der Menschen verbunden ist, die an Jesus als ihren Retter glauben. Daher kann man sagen, dass die Beziehung zwischen Jesus Christus und uns keine einfache Beziehung zwischen Lehrer und Jünger ist, sondern eine Beziehung zwischen der Quelle des Lebens und denjenigen, die an diesem Leben teilhaben. Weil Jesus Christus als Erster auferstanden ist, kommen auch die Menschen, die zu ihm gehören, dazu, an diesem Leben der Auferstehung teilzuhaben. Letztlich hat der Ausdruck Jesus Christus, der Erstling der Auferstehung ist, die Bedeutung, dass die Auferstehung Jesu nicht nur ein vergangenes Ereignis ist, sondern zur Verheißung und Garantie für das neue Leben wird, das den Menschen gegeben wird, die gegenwärtig an Jesus als ihren Retter glauben. Man kann sagen, dass die Auferstehung Christi ein Ereignis ist, das den Menschen, die an ihn glauben, das neue Leben und die Hoffnung auf die Auferstehung bestätigt. Paulus verkündet: Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Hier ist der Begriff Erstling aus den Festen des Alten Testaments entnommen. Der Erstling ist eine Garantie für die kommende Ernte. Die Auferstehung Jesu ist die Gewissheit, dass die Auferstehung der Heiligen mit Sicherheit folgen wird. Die Reihenfolge ist wie folgt: Durch die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, wurden alle Sünden der Welt auf ihn übertragen. Er empfing das Gericht über die Sünde am Kreuz, und durch die Auferstehung von den Toten wurde die Macht des Todes gebrochen. Das Leben wirkt durch den Heiligen Geist in den Gläubigen, und am letzten Tag wird die Auferstehung der Heiligen vollendet. Daher ist die Auferstehung kein isoliertes Ereignis, sondern der Höhepunkt der Geschichte, der beweist, dass das Evangelium aus Wasser und Geist vollständig vollendet wurde. Wenn es für uns, die wir an Jesus als unseren Retter glauben, keine Auferstehung gibt, werden wir dann nicht zu Gescheiterten? Was werden sonst die tun, die für die Toten getauft werden, wenn überhaupt Tote nicht auferweckt werden? Warum werden sie auch für sie getauft? Warum sind auch wir jede Stunde in Gefahr? Täglich sterbe ich bei eurem Rühmen, das ich habe in Christo Jesu, unserem Herrn. Wenn ich, nach Menschenweise zu reden, mit wilden Tieren gekämpft habe zu Ephesus, was nützt es mir, wenn Tote nicht auferweckt werden? Lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Lasst euch nicht verführen. Böser Verkehr verdirbt gute Sitten. Werdet rechtschaffen nüchtern und sündiget nicht, denn etliche sind in Unwissenheit über Gott. Zur Beschämung sage ich's euch. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Verse 29 bis 34. Gemäß den Lehren der Bibel stellt der Apostel Paulus klar fest, dass wir, wenn es für uns, die wir an Jesus Christus glauben, keine Auferstehung gibt, unseren Glauben selbst nicht fortsetzen können. Dies liegt daran, dass die Auferstehung das Zentrum des Glaubens ist, der an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glaubt und sie das Fundament des Glaubens bildet. Der Apostel Paulus betont diese Tatsache im 1. Korintherbrief Kapitel 15 sehr stark. Er sagt dies im 1. Korintherbrief Kapitel 15, Vers 17. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube eitel, ihr seid noch in euren Sünden. Dieses Wort bedeutet für uns, dass das Fundament des Glaubens zusammenbricht, wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt. Das liegt daran, dass er durch seinen Tod und seine Auferstehung vollendet und bestätigt wurde, nachdem er, als er durch die von Johannes empfangene Taufe die Sünden der Welt auf sich genommen hatte, am Kreuz gekreuzigt wurde. Ebenso sagt Paulus dies im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 19: Wenn wir allein in diesem Leben auf Christum Hoffnung haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Dieses Wort bedeutet, dass der Glaube, wenn es keine Auferstehung gibt, lediglich zu einer weltlichen Religion wird, die in dieser Welt Trost sucht. Der christliche Glaube ist jedoch keine einfache Ethik oder Philosophie, sondern das Evangelium des Glaubens, das auf der Hoffnung der Auferstehung von den Toten aufbaut. Die Auferstehung Jesu gibt denjenigen, die glauben, drei wichtige Gewissheiten. Erstens ist sie die Bestätigung, dass das Erlösungswerk Jesu vollständig vollbracht wurde. Die Auferstehung zeigt, dass der Tod am Kreuz keine Niederlage ist, sondern der Sieg der Auferstehung, der Sünde und Tod überwand. Zweitens gibt sie denen, die glauben, die Hoffnung, ein neues Leben zu erlangen. Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, gelangen auch die Menschen, die an sein Werk glauben, zur Hoffnung auf ein neues Leben. Drittens gibt sie die Kraft, den Glauben und das Vertrauen bis zum Ende der Welt zu bewahren. Selbst inmitten gegenwärtiger Leiden oder Schwierigkeiten kann man seinen Glauben fortsetzen, weil es die Hoffnung auf die Auferstehung gibt. Deshalb sagt Paulus am Ende vom 1. Korintherbrief Kapitel 15 dies: Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, alle Zeit überströmend in dem Werke des Herrn. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 58. Letztlich ist die Auferstehung von den Toten nicht nur ein doktrinärer Inhalt, sondern das wichtigste Fundament, das den Glauben eines Christen trägt. Weil es die Auferstehung Jesu Christi gibt, können die Gläubigen ihren Glauben mit Hoffnung fortsetzen und ein auf Gott ausgerichtetes Leben führen. Paulus stellt eine tiefgründige Frage. Was werden sonst die tun, die für die Toten getauft werden, wenn überhaupt Tote nicht auferweckt werden? Warum werden sie auch für sie getauft? Der Kern dieses Abschnitts liegt nicht im Ritual selbst, sondern im Motiv. Wenn es keine Auferstehung gibt, gibt es keinen Grund, Verfolgung zu ertragen und keinen Grund, täglich zu sterben. Dennoch bekennt Paulus: Täglich sterbe ich. Das lag daran, dass er bereits im Glauben des Evangeliums lebte, in dem die Auferstehung bestätigt war. Das Evangelium aus Wasser und Geist befreit einen Menschen von der Furcht vor gegenwärtigem Verlust und bringt ihn dazu, sein Leben auf den Maßstab der Ewigkeit auszurichten. Ist es nicht normal, dass unser verweslicher Leib als ein auferstandener Leib wieder ins Leben zurückkehrt? Es wird aber jemand sagen: Wie werden die Toten auferweckt? Und mit was für einem Leibe kommen sie? Tor, was du säst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und was du säst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn, es sei von Weizen oder von einem der anderen Samen. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat, und einem jeden der Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern ein anderes ist das der Menschen und ein anderes das Fleisch des Viehes und ein anderes das der Vögel und ein anderes das der Fische. Und es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber, aber eine andere ist die Herrlichkeit der himmlischen, eine andere die der irdischen, eine andere die Herrlichkeit der Sonne und eine andere die Herrlichkeit des Mondes und eine andere die Herrlichkeit der Sterne. Denn es unterscheidet sich Stern von Stern an Herrlichkeit, also ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verwesung, es wird auferweckt in Unverweslichkeit, es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit, es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft, es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistiger Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistigen. So steht auch geschrieben: Der erste Mensch, Adam, ward eine lebendige Seele. Der letzte Adam, ein lebendig machender Geist. Aber das Geistige war nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistige. Der erste Mensch ist von der Erde, von Staub, der zweite Mensch vom Himmel. Wie der von Staub ist, so sind auch die, welche von Staub sind. Und wie der himmlische, so sind auch die himmlischen. Und wie wir das Bild dessen von Staub getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen tragen. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Verse 35 bis 49. Gemäß den Lehren der Bibel ist es eine sichere Verheißung, dass der verwesliche Leib als ein auferstandener Leib wieder ins Leben zurückkehrt. Der Apostel Paulus erklärt den auferstandenen Leib im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, sehr deutlich und erläutert den Unterschied zwischen dem gegenwärtigen physischen Leib und dem auferstandenen Leib, der in der Zukunft empfangen werden soll. Paulus sagt dies im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Verse 42 bis 44. Also ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verwesung, es wird auferweckt in Unverweslichkeit, es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit, es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft, es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistiger Leib. Dieses Wort zeigt, dass Gott den Leib, den wir jetzt haben, in der Zukunft in einen unverweslichen Leib verwandeln wird, obwohl er ein verweslicher Leib ist. Der gegenwärtige Leib ist schwach und vom Tod gezeichnet, aber der auferstandene Leib wird zu einem herrlichen, starken und unverweslichen Leib. Ebenso sagt Paulus dies im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 53, denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Dieses Wort zeigt die Tatsache, dass die Auferstehung kein einfaches spirituelles Konzept ist, sondern eine tatsächliche Veränderung, die Gott vollbringen wird. Es bedeutet, dass es nicht mit dem Tod endet, sondern dass Gott einen Leib des neuen Lebens gibt. Diese Gewissheit der Auferstehung hat ihren Ursprung in der Auferstehung Jesu Christi. Weil Jesus als Erster aus den Toten auferstanden ist, werden die Menschen, die an ihn als Retter glauben, in der Zukunft ebenfalls an demselben Leben der Auferstehung teilhaben. Daher nennt die Bibel Jesus den Erstling der Auferstehung. Letztlich ist die Wahrheit der Auferstehung, von der die Bibel spricht, diese. Gegenwärtig ist unser Leib schwach und vom Tod gezeichnet, aber Gott wird ihn in der Zukunft in einen unverweslichen und herrlichen auferstandenen Leib verwandeln. Dies ist kein menschlicher Gedanke, sondern eine von Gott verheißene Hoffnung, und man kann sagen, dass es eine durch die Auferstehung Jesu Christi bestätigte Verheißung ist. Paulus erklärt den auferstandenen Leib, indem er das Gleichnis vom Samen verwendet. Was gesät wird, ist verweslich, aber was wieder ins Leben zurückkehrt, wird unverweslich sein. Der gegenwärtige Leib trägt die Überreste der Sünde in sich, daher ist er schwach und erliegt dem Tod. Der auferstandene Leib jedoch ist nicht von der Sünde verunreinigt, ist herrlich und wird nicht vom Tod beherrscht. Die Grundlage für diese Veränderung ist nur eine einzige, der letzte Adam, ein lebendig machender Geist. Der erste Adam brachte Sünde und Tod, aber Jesus, der letzte Adam, beendete die Sünden der Welt durch die Taufe, die er von Johannes empfing, und das am Kreuz vergossene Blut und ermöglichte es uns, den Heiligen Geist als Geschenk zu empfangen. Wir, die wir in das Reich des Herrn eingehen werden, indem wir bei der letzten Posaune in einem Nu plötzlich auferstehen, gelangen zu dem Glauben an die Auferstehung, während wir in dieser Welt leben. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können, auch die Verwesung nicht die Unverweslichkeit ererbt. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaun wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Verse 50 bis 57. Gemäß den Lehren der Bibel ist es für jemanden, der die Hoffnung hat, bei der letzten Posaune in einem Nu plötzlich verwandelt und auferweckt zu werden, angemessen, ein Leben im Dienst für den Herrn zu führen, während er in dieser Welt lebt. Dies liegt daran, dass die Hoffnung auf die Auferstehung nicht nur eine zukünftige Verheißung ist, sondern die Grundlage des Glaubens, die die Richtung des gegenwärtigen Lebens bestimmt. Der Apostel Paulus sagt dies im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Verse 51 bis 52. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Denn Posaun wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Dieses Wort zeigt, dass Auferstehung und Verwandlung zu Gottes Zeit in der Zukunft eindeutig vollbracht werden. Es bedeutet, dass der Tag kommt, an dem sich der verwesliche Leib in einen unverweslichen Leib verwandeln wird und die Macht des Todes uns nicht länger festhalten kann. Daher ermahnt Paulus, nachdem er die Wahrheit der Auferstehung erklärt hat, im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 58 wie folgt: Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, allezeit überströmend in dem Werke des Herrn, da ihr wisset, dass eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn. Dieses Wort bedeutet, dass ein Mensch, der die Hoffnung auf die Auferstehung hat, in seinem gegenwärtigen Leben danach streben muss, das Evangelium des Herrn zu verbreiten. Das liegt daran, dass all die Arbeit, die für den Herrn getan wird, nicht vergeblich ist. Im Leben der Heiligen, die die Hoffnung auf die Auferstehung haben, zeigen sich mehrere wichtige Haltungen. Erstens ist es ein unerschütterlicher Glaube. Selbst wenn es in der Welt Schwierigkeiten oder Nöte gibt, wird der Glaube nicht erschüttert, weil die Hoffnung auf die Auferstehung besteht. Zweitens ist es ein Leben, in dem das Werk des Herrn mit Freude unternommen wird. Dies liegt daran, dass die Gewissheit besteht, dass der Dienst für den Herrn nicht vergeblich ist. Drittens ist es ein Glaubensleben, das auf das Reich Gottes ausgerichtet ist. Man lebt im Hinblick auf das ewige Reich, das Gott vollenden wird, anstatt das gegenwärtige Leben als alles anzusehen. Letztlich kann man sagen, dass es die natürliche Erscheinung des Glaubens ist, ein Leben in der Liebe zum Herrn und im Dienst nach dem Willen des Herrn zu führen, während man in dieser Welt lebt, wenn man ein Mensch ist, der die Hoffnung hat, bei der letzten Posaune aufzuerstehen und in das Reich des Herrn einzugehen. Die Hoffnung auf die Auferstehung wird zur größten Kraft und Motivation, die die Heiligen dazu bringt, auf dieser Erde im Dienst für Gott zu leben. Paulus erreicht den siegreichen Höhepunkt von Kapitel 15. Wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Der Stachel des Todes ist die Sünde und die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Die Sünde wurde jedoch durch die Taufe Jesu übertragen, die Macht der Sünde endete am Kreuz und der Tod wurde durch die Auferstehung besiegt. Und dieser Sieg wurde in uns durch den Heiligen Geist bezeugt. Daher verkündet Paulus mit überströmender Dankbarkeit: Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Sollten wir im Glaubensleben das Evangelium des Herrn nicht mit Freimütigkeit bezeugen? Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, alle Zeit überströmend in dem Werke des Herrn, da ihr wisset, dass eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 58. Gemäß den Lehren der Bibel kann man sagen, dass es für Heilige, die ein Glaubensleben führen, angemessen ist, das Evangelium des Herrn mit Freimütigkeit zu bezeugen. Dies liegt daran, dass das Evangelium kein menschlicher Gedanke oder eine Philosophie ist, sondern die von Gott gegebene Botschaft des neuen Lebens, um die Welt zu retten. Der Apostel Paulus sagt dies in Römer Kapitel 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Dieses Wort zeigt die Tatsache, dass das Evangelium nicht bloß aus religiösen Worten besteht, sondern die Kraft Gottes ist, die Menschen von der Sünde errettet. Daher schämte sich Paulus in keiner Situation für das Evangelium und predigte es freimütig. Wenn man das Buch der Apostelgeschichte betrachtet, zeigten auch die Heiligen der frühen Gemeinde dieselbe Haltung. In Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 29 beten sie so zu Gott: Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit. Dieses Gebet zeigt nicht, dass die heiligen Menschen ohne Furcht waren, sondern dass sie versuchten, das Evangelium freimütig zu predigen, indem sie sich auf die Kraft Gottes verließen. Es gibt mehrere Gründe, warum das Evangelium freimütig bezeugt werden muss. Erstens, weil das Evangelium die Kraft Gottes ist, die Menschen errettet. Zweitens, weil Jesus Christus den Jüngern geboten hat, das Evangelium zu predigen. Drittens, weil die Menschen durch das Evangelium dazu kommen, Gott zu erkennen. Die Bibel betont jedoch nicht nur, dass man beim Predigen des Evangeliums kraftvoll sprechen soll. Der 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15 lehrt, die Begründung für unsere Hoffnung mit Sanftmut und Furcht zu geben. Das heißt, wenn man das Evangelium predigt, ist neben der Freimütigkeit auch eine Haltung der Demut und Liebe erforderlich. Letztlich müssen Heilige, die ein Glaubensleben führen, ein Leben führen, in dem sie an die Kraft Gottes glauben und freimütig Zeugnis ablegen, anstatt sich zu verstecken oder sich für das Evangelium zu schämen. Durch ein solches Leben wird das Evangelium Gottes gepredigt und der Weg für viele Menschen geöffnet, Gott zu erkennen. Paulus schließt mit einer letzten Ermahnung ab. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, allezeit überströmend in dem Werke des Herrn, da ihr wisset, dass eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn. Was ist der Grund, warum wir feststehen und uns nicht erschüttern lassen dürfen? Es ist weder, weil die Errettung unvollständig wäre, noch, weil wir sie durch Werke beweisen müssten. Es ist, weil die Errettung durch das Evangelium aus Wasser und Geist bereits vollständig vollbracht wurde. Der erste Korintherbrief. Kapitel 15 fragt heute jeden von uns: Ist die Auferstehung, an die Sie glauben, lediglich eines der Wunder, oder beweist sie durch die Auferstehung, dass das Evangelium aus Wasser und Geist vollendet worden ist? Eine Predigt von Paul C. Jong, 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Geliebte Heilige, heute werden wir durch die Worte aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, tiefgehend untersuchen, was der Kern des Evangeliums ist, welche Beziehung dieses Evangelium zu unserer Errettung hat und was die Bedeutung der Auferstehung ist. Dieses Kapitel erklärt nicht einfach nur die Lehre von der Auferstehung, sondern es ist das Wort, das am deutlichsten offenbart, was wir glauben müssen, um zur wahren Errettung zu gelangen. Der Apostel Paulus verkündet zunächst Folgendes: Ich tue euch aber kund, Brüder, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch stehet, durch welches ihr auch errettet werdet, wenn ihr an dem Worte festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt habt. Dieses Wort ist sehr wichtig. Die Errettung wird nicht durch einen vagen Glauben erlangt, sondern sie wird erlangt, wenn man an das genaue Evangelium glaubt. Was ist dann dieses Evangelium? Paulus fährt fort und sagt: Denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach den Schriften. Dieses Wort fasst den Kern des Evangeliums zusammen. Wir müssen hier jedoch tiefer gehen. Wir müssen wissen, wie dieses Wort für unsere Sünden gestorben erfüllt wurde. Jesus starb nicht einfach am Kreuz, sondern nahm zuerst die Sünden der Welt auf sich, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Durch diese Taufe wurden all unsere Sünden auf Jesus übertragen, und in dem Zustand, diese Sünden zu tragen, empfing er das Gericht am Kreuz. Und durch die Auferstehung wurde diese Errettung vollständig vollbracht. Genau das ist das Evangelium aus Wasser und Geist. Geliebte Heilige, wenn man diese Struktur nicht kennt, kann ein Mensch selbst dann nicht vom Problem der Sünde frei sein, wenn er an das Kreuz glaubt, denn er weiß nicht, wie meine Sünden auf Jesus übertragen wurden. Wenn wir jedoch das Evangelium kennen, in dem die Taufe und das Kreuz als ein einziges Ereignis miteinander verbunden sind, erkennen wir es klar. Die Tatsache, dass unsere Sünden bereits vollständig auf Jesus übergegangen sind und am Kreuz vollständig gerichtet wurden. Daher sagt Paulus: Durch welches ihr auch errettet werdet, wenn ihr an dem Worte festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt habt. Wenn ihr das Evangelium aus Wasser und Geist nicht genau kennt, scheint es so, als ob ihr glaubtet, aber in Wirklichkeit kann es zu einem vergeblichen Glauben werden. In den folgenden Worten betont Paulus die Wichtigkeit der Auferstehung. Einige Leute sagten, es gäbe keine Auferstehung. Paulus spricht jedoch entschieden: Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt vergeblich, aber auch euer Glaube vergeblich, ihr seid noch in euren Sünden. Dieses Wort ist sehr kraftvoll. Wenn es keine Auferstehung gibt, bricht unser Glaube vollständig zusammen, denn die Auferstehung ist Gottes Beweis dafür, dass der Dienst Jesu vollständig vollbracht wurde. Jesus trug die Sünden durch die von Johannes empfangene Taufe, empfing das Gericht über diese Sünde am Kreuz, und indem er von den Toten auferstand, erkannte Gott diese Errettung an. Daher ist die Auferstehung kein einfaches Wunder, sondern ein Ereignis, das die Vollendung der Errettung bestätigt. Paulus fährt fort und sagt: Denn gleich wie in dem Adam alle sterben, also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Wir wurden ursprünglich als Sünder in Adam geboren. Nun jedoch sind wir in Christus gerecht geworden. Diese Veränderung wurde nicht durch unsere Bemühungen bewirkt. Sie ist möglich, weil Jesus unsere Sünden stellvertretend für uns trug und löste. Ebenso erklärt Paulus den auferstandenen Leib: Es wird gesät in Verwesung, es wird auferweckt in Unverweslichkeit, es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistiger Leib. Unsere gegenwärtigen Leiber sind schwach und begrenzt, aber in der Zukunft werden wir in völlig neue Leiber verwandelt werden. Dies ist keine einfache Zukunftshoffnung. Es ist eine sichere Verheißung, die möglich ist, weil die Errettung bereits vollendet wurde. So verkündet Paulus am Ende Folgendes: Wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Weil Jesus diese Sünde jedoch bereits gelöst hat, kann der Tod nicht länger über uns herrschen. Geliebte Heilige, dies ist das Evangelium. Wir sind nicht länger diejenigen, die unter der Sünde sind. Wir sind nicht länger Wesen, die den Tod fürchten müssen. Wir sind diejenigen, die in Jesus Christus bereits siegreich waren. So sagt Paulus abschließend Folgendes: Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, allezeit überströmend in dem Werke des Herrn. Warum können wir nicht erschüttert werden? Weil unsere Errettung bereits vollendet wurde, weil unser Glaube nicht von unserem Zustand abhängt, sondern von der Tatsache abhängt, die Jesus vollbracht hat. Geliebte, der 1. Korintherbrief, Kapitel 15, fragt uns Folgendes: Kennt ihr dieses Evangelium aus Wasser und Geist genau? Wenn wir uns immer noch vor der Sünde fürchten, müssen wir das Evangelium erneut prüfen. Jesus trug bereits all eure Sünden durch die von Johannes empfangene Taufe, löste diese Sünde am Kreuz vollständig und vollendete die Errettung mit der Auferstehung. Wer an dieses Evangelium glaubt, ist kein Sünder mehr, sondern ein Gerechter. Niemand mehr, der dem Tod gehört, sondern jemand, der dem Leben gehört. Nun müssen wir fest auf dem Evangelium aus Wasser und Geist stehen. Mit einem Glauben, der in keiner Situation wankt, müssen wir leben und an der Errettung festhalten, die bereits vollbracht wurde. Ich bete im Namen des Herrn, dass dieses Evangelium fest in euren Herzen Wurzeln schlägt, so dass ihr dazu kommt, mit einem freimütigen Glauben zu leben, der nicht einmal den Tod fürchtet.